Willkommen zu Recent Turn News am 11. Oktober 2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für die nächsten rund 90 Minuten. Es ist unglaublich wichtig, den Hintergrund von Israel zu verstehen und von den verschiedenen muslimischen Staaten. Da geht es jetzt nicht nur um die Interessen der Israelis oder jetzt der Muslime, sondern es geht auch um die Interessen der Europäer, speziell auch Deutschland. Also wer sich mit der Geschichte einigermaßen auskennt, der wird ja sich daran erinnern, dass die Deutschen kooperiert hatten mit den Türken, also dem türkisch-osmanischen Reich, dass es halt Pläne gab wie die Bagdadbahn und so, dass man hier Ölquellen erschließen wollte etc. etc. Deutschland braucht Partner, also vernünftige Partner, halbwegs vernünftige Partner. Das heißt, das sind unsere Absatzmärkte, das sind Rohstofflieferanten, das kann auch in der internationalen Politik dann ein Partner sein und so weiter und so fort. Gerade wenn wir jetzt halt in Deutschland unsere Abhängigkeit verringern wollen von den Amerikanern und unsere Abhängigkeit verringern wollen von den Russen, ja, und unsere Abhängigkeit verringern wollen von den Chinesen, ja, und dann braucht es eben dann eben solche gewissen Kenntnisse, um halt dann vernünftige Partner zu finden. Ja, ohne sich da jetzt halt zu verheddern in irgendwelche unnötigen Konflikte. Also ein Partner ist halt jemand, der jetzt nicht so viel Gewicht hat, dass er uns erdrücken kann. Ja, ich weise darauf immer wieder hin, wenn halt Leute dann meinen, wir retten Deutschland vor dem Einfluss der Amerikaner, indem wir uns jetzt irgendwie den Russen stark annähern und den Chinesen. Ja, war ja letztens auch so eine Sache, wo ich halt dann berichtet hatte über diesen Graf von der AfD, ja, der ja so eine Linie vorgibt und so, und viele rennen da begeistert mit, verstehen eigentlich gar nicht wirklich, was das für Konsequenzen hat, und niemand will so richtig erklären, wie man halt das Risiko handhaben möchte. Also was kann uns denn blühen, uns Deutschen, wenn wir uns jetzt so stark annähern an Russland und China? Also es kann ja massiv schief gehen, das heißt, hier werden dann haufenweise Chinesen angesiedelt, dann irgendwelche Ingenieure und so aus Deutschland, die werden dann halt nach Russland gebracht, halt da, wo Moskau diese Leute dann in Sicherheit wähnt, ja, und so weiter und so fort. Wir kaufen dann in Deutschland chinesische Elektroautos und so, und also wir können halt hier komplett übernommen werden, und das ist einfach super, super heikel. Ja, das heißt, mit den modernen Transportmöglichkeiten können wir uns halt weiter umschauen nach Partnern. Das muss jetzt nicht unbedingt hier mitten in Europa sein. Wobei ich jetzt stark dafür plädiere, dass halt europäische Staaten hier sich, also mehrere europäische Staaten sich unabhängig machen von den USA und von Russland. Also das war immer das, was die Russen nie wollten. Das war auch immer das, was Amerika nie wollte und was Britannien nie wollte. Dass sich halt so ein Block hier bildet. Also, dass die Franzosen halt endlich mal richtig gut auskommen mit den Deutschen. Dass man mit den Polen gut auskommt, mit Italienern und so. Und das ist halt, also dieser europäische Block, das ist halt immer etwas, was hier nach Kräften verhindert wurde durch den britischen Einfluss, den amerikanischen und den russischen. Wenn Deutschland also künftig beispielsweise seine Energie, also Öl vor allem, wenn man das jetzt halt einkauft von arabischen Staaten oder anderswo auf der Welt, das ist halt sicherer, als wenn wir da jetzt das einkaufen von den Russen oder wenn wir da jetzt abhängig sind von den Amerikanern. Ja? Das ist auch besser, als wenn wir jetzt da diese Komplettumstellung machen auf erneuerbare, komische Energien etc. etc. Dann ist es auch wichtig, wenn wir jetzt Atomkraftwerke wieder stärker benutzen wollen in Deutschland, wo kriegen wir das Uran her? Wollen wir da wirklich abhängig sein von den Russen? Nein. Also, es ist lohnenswert, dass man sich auskennt in verschiedenen Teilen der Welt, dass man die Hintergrundgeschichte kennt. Wenn jetzt halt zum Beispiel Deutschland profitieren kann von diversen Partnerschaften, können ja auch die anderen Partner natürlich von profitieren. Das heißt, auch arabische Staaten könnten sich dann vielleicht eher loslösen hier von den Einflüssen aus Russland oder von den Angloamerikanern. Das britische Kolonialreich war ja sehr stark im Nahen Osten und weit im arabischen Raum aktiv. Gibt es also neue Bücher dazu wie Statecraft by Stealth. Bin ich jetzt durchgegangen, das habe ich jetzt hier gelesen. Und man versucht jetzt halt natürlich dann die Schuld breit zu verteilen, also um halt Britannien dabei besser aussehen zu lassen. Ja, also man schiebt die Schuld halt mehr auch gerne lieber auf die Muslime als auf die Briten. Wir haben inzwischen viel mehr Geheiminformationen von damals, und das zeigt halt eben ein erschreckendes Bild. Also mitten im Ersten Weltkrieg und davor war ja noch nicht abzusehen, dass das Deutsche Reich und das Türkische untergehen werden. Britannien förderte im Nahen Osten Araber und Zionisten gegen die Türken. Naja, die Türken oder das Osmanische Reich, die hatten ja so die Führung über den Islam. Und das war den Briten halt eben ein Dorn im Auge. Ja, das Hauptziel war halt einfach dann irgendwann das Hauptziel war halt eben dann für die Briten, das Türkische Reich zu zerstören. Man wollte auch dauerhaft die Franzosen aus der Region raushalten. Ja, die Franzosen hatten ja auch große Ansprüche, wollten wieder eine größere Kolonialmacht sein. Also beispielsweise wollten die Franzosen gerne Ägypten haben. Es gab damals auch so ein Statement von dem russischen Zaren Nikolaus II. Er meinte, diese französisch-russische Allianz betreffe nur Europa und die Russen würden jetzt nicht hier in den Krieg ziehen gegen Britannien wegen irgendwelchen Sachen im Sudan oder sowas, ja. Also das würde halt eben nicht russische Interessen hier berühren. Die Briten nutzten ihre Experten, also die Briten brachten dann so ihre besten Experten in die Region. Da hatten wir zum Beispiel Herbert Kitchener, dann auch Mitglied des Kronrats. Er war auch, also Kitchener war auch Secretary of State für Krieg, diese Angelegenheiten. Bereits 1874, noch im jungen Alter von 24 Jahren, sollte Kitchener halt eben dann die ganze Region vermessen. Also es war der Palestine Exploration Fund. Also das geheiligte Land sollte hier vermessen werden. Vermessung ist auch immer so eine Art, hat immer auch mit Spionage zu tun. Man will halt die bestmöglichen Karten, man will auch die Leute kennen hier in der Gegend und mögliche Territorien auskundschaften für halt Kriegsaktionen. Also wie ist das Wetter dort, wie sind die Bodenverhältnisse und so weiter. Diese Landvermessung, das ist halt eben immer, das wurde halt eben dann so die Grundlage für man nennt es Grid System. Also darauf basieren auch die modernen Karten hier von Israel und Palästina. Dann in Ägypten sollte dieser Brite dann die ägyptische Armee erneuern. Also Ägypten wurde zu einem, also Ägypten wurde zu einer totalen Marionette der Briten. Die ägyptischen Streitkräfte wurden geleitet von britischen Offizieren und so. Und der eigentliche Herrscher von Ägypten war Sir Evelyn Baring. Mr. Baring war auch ein großer Fan von Kitchener. Mr. Baring war im Kronrat. Das ist auch die Familie von der Barings Bank. Die Baring-Familie kam ursprünglich aus Hannover. Da hatte der hohe Adel ja eben dann bestimmte Familien begünstigt, also ausgewählte Clans halt eben da hochgezogen und ausgebildet und so. Und das war ganz, ganz wichtig für das Empire. In Ägypten wurde Mr. Kitchener dann ein Freimaurer 1883. Dann wurde er auch ziemlich bald der First District Grand Master der District Großloge von Ägypten und Sudan. Natürlich unter der Führung der Vereinten Großloge von England. Dann gab es noch ganz wichtig hier Mark Sykes, der hatte auch viel zu tun mit der Balfour Declaration. Er hatte auch sehr viel zu tun mit den Geheimdiensten. Also brachte man zum Beispiel in Erfahrung, dass die Türken halt hier zusammen kämpfen werden mit den Deutschen. Dann entstand das sogenannte Arab Bureau in Kairo im Januar 1916. Das war ganz wichtig für die britische Spionage. Mr. Sykes entwarf auch die Flagge für den arabischen Aufstand. Und Variationen von dem Design sind heute die Flaggen von Jordanien, Irak, Syrien, Ägypten, Sudan und so weiter und so weiter. Sykes hat natürlich immer die Linie vertreten, die ihm halt vorgegeben wurde. Also eine Weile lang war ja das so gedacht, dass die Briten halt eben die Briten halt eher die Türken stützen, ja, und dann hat sich das aber eben sehr stark geändert. Es gab dann eben diese Erklärung, die britische Regierung, genauer gesagt die Majestät, ja, die Majestät würde jetzt da eben bevorzugen, dass es eine neue Heimat gibt für die Juden in Palästina. Ja, man werde hier das Möglichste tun, damit das Ziel erreicht wird. Aber die große Bedingung, man werde jetzt halt eben dann auch noch die Bedürfnisse der Muslime letztendlich hier mit einbeziehen. Also man will sich sehr nicht verscherzen mit den Muslimen in der ganzen Gegend. Ja. Und weil es halt eben so viele Muslime gab, waren die Juden halt für Britannien halt wesentlich weniger wichtig. Ja, mit desaströsen Folgen für die Juden. Britannien machte halt widersprüchliche Versprechungen gegenüber Juden, Arabern und Franzosen. Auch als Verhandlungsmasse gegen die Türken und die Deutschen gedacht, nach dem Weltkrieg. Aber das Türkenreich war dann kaputt und das Deutsche Reich war auch kaputt. Also hatte man eine bessere Ausgangslage hier aus britischer Sicht. Britannien wollte natürlich die Kontrolle über Palästina so gut wie möglich. Es gab auch eben Stellvertreterregime hier in Syrien, Irak und so. Ja, und es war immer unterschiedlich. Also Ägypten war zeitweise komplett unter britischer Kontrolle. Andere muslimische Staaten waren teilweise unter britischer Kontrolle. Also da hat man eben diesen muslimischen Herrscherfamilien eben gesagt, ihr kriegt so eine Art Autonomie im Inland, aber sämtliche Außenpolitik läuft über Britannien. Also das entscheidet dann Britannien. Und man wollte eben diese Marionettenregime oder diese Partnerregime halt eben durch und durch ausspionieren, alle möglichen Abhöraktionen, um halt zu prüfen, ob diese Muslime halt loyal bleiben gegenüber Britannien. Dieser Chaim Weizmann, also einer der bekanntesten Zionisten, er hat dann versucht halt, was er konnte, um halt eben hier Britannien und die höheren Ebenen Britanniens halt eben dazu zu bewegen, da halt einen stärkeren, größeren jüdischen Staat zu schaffen. Also Chaim Weizmann hat sich dann erstmal getroffen mit Dorothy de Rothschild und der Mann James de Rothschild, die sollten halt weitere Kontakte vermitteln. Weizmann sprach dann noch mit Charles, dem zweiten Sohn von Nathan Meyer Rothschild. Und letztendlich landete dann Weizmann bei Lord Robert Cecil, einer der wichtigen Imperialisten des britischen Empires. Dann gab es 1936 diesen Plan zur Evakuierung. Also man wollte 1,5 Millionen Juden hier rausholen aus Polen, Baltikum, Nazi-Deutschland, Ungarn, Rumänien und so weiter. Also 1,5 Millionen Juden sollten da nach Palästina gebracht werden im Laufe von 10 Jahren. Dieser Plan war natürlich nicht sonderlich beliebt bei den Muslimen, also Palästina und andere Gebiete. Ja, und entsprechend entschied sich dann Britannien dagegen. Das hatte natürlich dann verheerende Konsequenzen. Also ganz offiziell, die britische Regierung hat da ein Veto eingelegt und Chaim Weizmann musste sich halt der Entscheidung fügen. Gab dann 1942 eben ein Treffen von Zionisten in New York. Und da wurde halt wieder gefordert, dass halt eben die ganzen Flüchtlinge da hinkommen nach Palästina. Aber das hat da auch nicht wirklich funktioniert in dem Zeitraum. Also Millionen Juden gerieten da voll unter die Räder in Europa. Aber das nahmen die Briten halt eben in Kauf, weil sie halt ihre eigenen größeren Interessen hatten. Und da hatte man eben dann auch ganz klar hier formuliert gegenüber halt diesen Zionisten, ja, ihr müsst nehmen quasi an Deal, was ihr kriegen könnt. Ja, die Juden hätten keine andere Wahl, als halt eben dann weiterhin Britannien zu vertrauen und mit den Briten zusammenzuarbeiten. Und diese imperialistischen Entscheidungen, das wird halt eben heute sehr stark hier verteidigt, gerade auch in Büchern wie Statecraft by Stealth. Man will das halt eben hier erklären, ja, und so. Aber man spielt jetzt nicht unbedingt alternative Szenarien durch in diesen aktuellen Geschichtswerken. Also hätte man das halt in die Öffentlichkeit mehr rausgetragen, was halt da wirklich passiert in Europa, vor allem frühzeitig. Es ist ja davon auszugehen, man kann das eben rekonstruieren. Ist davon auszugehen, dass die Briten auch recht früh informiert waren, die Amerikaner sowieso, was da läuft hier mit dem Dritten Reich. Und hätte man das eher an die große Glocke gehängt in der Presse, ja, dann hätte man halt die internationale Aufmerksamkeit eben erregt und das hätte dabei geholfen, wahrscheinlich, dass man halt eben einen attraktiveren Deal machen kann mit den ganzen Muslimen, also nicht nur Palästina, sondern auch die anderen Länder, vor allem die Saudis, ja, dass man halt irgendwie so einen Deal mit denen macht, hey, lass diese ganzen jüdischen Flüchtlinge nach Palästina und im Gegenzug kriegen die Muslime halt Wirtschaftsdeals, Technologie, ja, alles, was man da eben schön in diesen Pott reinwerfen kann für die Verhandlungen. Also da war sicherlich viel, viel mehr möglich. Und das war, also das, was halt eben so als monströser Verrat wahrgenommen wurde hier bei den ganzen Juden, also der Verrat durch die Briten vor allem, ja, das wirkt halt bis heute nach. Also das war, das ist durchgehend eben so ein wichtiger Faktor und das machte sich halt eben dann der russische Geheimdienst zunutze, der KGB, die haben halt dann versucht, halt alle möglichen Israelis zu rekrutieren. Und haben denen halt erklärt, ja, aber Russland habe doch die Nazis bezwungen unter großen Opfern und dafür schulden die Israelis halt den Russen was oder man machte halt Israelis den Sozialismus schmackhaft als Ideologie und man betonte halt immer wieder den Verrat von den Briten. Also Kommunisten mischten sich in der ganzen Region ein, schon in den 1920er Jahren. Es gab auch eine internationale zionistische sozialistische Partei. Robert Vansittart warnte dann Lord Curzon ja, vor dieser kommunistischen Bewegung in der Region und das war eben auch einer so der Anlässe oder einer der Ausreden, warum man jetzt da die jüdische Migration nach Palästina so begrenzt hat. 1924 fand man haufenweise Material bei einer Durchsuchung in Tel Aviv, man hat dann gemerkt, ja, die Kommunisten sind ziemlich, ziemlich stark geworden hier in Palästina. Also die Kommunisten wollten halt dann Juden und Araber gewinnen, halt für sozialistische Umstürze. Die Briten verließen sich stärker auf zionistische Agenten in der Region, aber es war immer ein Quid pro Quo, also es gab keinen Free Lunch, also man musste da als Jude halt irgendwas Wertvolles liefern für die Briten, ansonsten gab es keine Hilfe zurück. Jüdische Gruppen, die haben dann eben schon gerochen frühzeitig, also jüdische Gruppen haben eben gerochen, dass das halt eben zu ihren Lasten vielleicht entschieden wird bei den Briten. Es gab dann eben eine Aufrüstung, also die Haganah und Irgun-Gruppen und so. Da lief sehr viel Waffenschmuggel, illegale Waffenkäufe und auch illegale jüdische Migration. Also vorbei an den Briten hat man das dann gemacht und die Araber wurden deswegen halt immer alarmierter und immer wütender. Gab dann eben so einen größeren arabischen Aufstand. Das Haus Saud, also es hieß später Saudi-Arabien, die waren natürlich gegen die Juden. Die Briten verhandelten mit den Saudis und anderen arabischen Königen. Es gab dann zum Beispiel die Forderung aus dem Irak oder Jemen, dass diese jüdische Migration aufhören müsse. Und das Haus Saud sagte den Palästinensern, ja, Kampf sei zwecklos. Also es bringt jetzt nichts, wenn dann irgendwelche Palästinenser da jetzt hier durchdrehen und das Kämpfen anfangen, sondern man will jetzt halt hier Ruhe und Ordnung. Ja, die jüdische Migration werde begrenzt und ansonsten sollten die Palästinenser sich da fügen, ja, und halt eben die Führung akzeptieren von dem Haus von Saud und anderen arabischen Königen. Über die Saudis dachten die Briten, dass halt Palästina ruhig bleibt. Es gab dann halt trotzdem gewisse Revolten. Juden mussten sich wohl oder übel an Britannien halten. 1939 gab es dann dieses verhängnisvolle White Paper. Es hieß dann, es dürfe fast keine jüdische Migration mehr geben, also keine Flüchtlinge. Juden sollen sich zufrieden geben, die hätten ja jetzt eine Heimat in Palästina und so. Das hat natürlich verheerendste Auswirkungen. Und der ganze Hintergrund, ja, die Briten hatten ja ein ganz, ganz fragwürdiges Appeasement gezeigt gegenüber den Nazis, jahrelang. Und hatten dieses Täuschungsmanöver, also dass halt gerade der britische Adel den Nazis eben Bündnisbereitschaft vortäuscht und so. Dieses Täuschungsmanöver der Briten hatte halt eben dann, es war halt eben genau die falsche Entscheidung. Ja, so wurde das rekonstruiert. Die Briten hätten da frühzeitig hier ganz klare Statements machen müssen, die Franzosen auch. Ja, dass man halt nicht irgendwie wartet, ja, und zuschaut, wie die Nazis sich da entwickeln. Dann gibt es eben noch die britische Rolle in der modernen Verschwörungsmythologie, also vieles, was halt eben an anti-jüdischen Märchen da zirkuliert, viele von diesen Märchen wurden halt eben extrem gepusht vom britischen Geheimdienst, also es war halt eben so eine Finte, man wollte halt mit diesem jüdischen Weltverschwörungsquatsch, wollte man halt die völkische rechte Szene beeinflussen in Deutschland und Österreich. Ja, und die Nazis hatten dann leider diese Ideen übernommen von den alten völkischen Gruppen. Und später wurde halt diese Vorstellung von Vorstellung von einer jüdischen Weltverschwörung wurde eben dann auch sehr stark verbreitet in der muslimischen Welt. Ganz, ganz gefährlich. Und ja, das heißt, Juden brauchten immer eine Schutzmacht. Aktuell ist es hauptsächlich die USA. Und dummerweise denken jetzt halt dann unglaublich viele Muslime, das sei eine jüdische Weltverschwörung ja, man könne jetzt halt irgendwie Israel irgendwie zerstören und dann hätte man die Weltverschwörung enthauptet, etc., etc. Also lauter schwachsinnige Ideen. Ja, manche jüdische Gruppen wandten sich damals gegen Britannien, machten dann Anschläge. Also wurden auch britische Minister ermordet und halt, man wollte mal nicht viel Druck ausüben. Und dann ist halt immer die Frage, wie viel russische Infiltration gab es in der Gegend, auch später. Also es gab dann einige so bekannte Namen, unter anderem hier T.E. Lawrence, man nennt ihn auch Lawrence von Arabien, gab es auch diesen berühmten Film. Mr. Lawrence war Schüler an der Oxford High School for Boys. Und in dieser Schule gab es halt vier, in der Schule gab es vier Gruppen oder sogenannte vier Häuser. Ja, ein bisschen wie in Hogwarts, ne? Und eine von diesen Gruppen heißt jetzt Lawrence, ihm zu Ehren. Oder hieß dann später Lawrence. Er war eigentlich ein Archäologe, auch irgendwie so eine Art Offizier. Und er sollte dann bei so einer Expedition mitmachen für das britische Museum. Eine Expedition in Syrien, Ägypten und so weiter. Aber diese Form von Archäologie hat immer eine starke Nebenbedeutung. Also es geht dann auch immer um Spionage. Also Januar 1914, Lawrence und andere werden halt dann hier, also die sollten dann halt für Britannien diese Negev-Wüste halt eben vermessen. Dahinter stecken militärische Absichten und Spionageabsichten. Ja, das heißt, die Negev-Wüste war strategisch wichtig, denn irgendeine türkisch-ottomanische Armee, die hätte da durch müssen, durch diese Wüste. Also wollte man alles Mögliche herausfinden über diese Wüste. Lawrence, der wurde dann weitervermittelt an das Arab Bureau, also die Geheimdiensteinheit da in Kairo. Und dann kam es halt eben zu dieser arabischen Revolte. Lawrences Rolle war halt eher so Strategie- und Liaison-Aufgaben, hatte aber auch eine gewisse Rolle bei Schlachten. Lawrence war dann auch noch ein Berater für Winston Churchill, beim Colonial Office. 1902, Abdulaziz, holte die Macht zurück halt für das Haus von Saud hier in Riad. Das war eine kleine Gruppe, also man hatte erstmal nur ein paar Dutzend Krieger und so. Trotzdem gelang es halt eben, dieses eine Fort zu erobern. Ja, dann wurde halt Abdulaziz der neue Herrscher in Riad. Ja, und man konnte eben diese Herrschaft eben weiter sichern und irgendwann wurde dann ja Öl gefunden und das war dann eben dann so der Aufstieg halt hier von Saudi-Arabiens Wohlstand. Also vorher waren die Saudis eigentlich relativ ärmlich und jetzt schwimmen sie ja mehr oder minder im Geld. Aber es kam halt dann trotzdem auch immer wieder halt so Probleme in Saudi-Arabien. Das heißt, irgendwelche Säuberungsaktionen waren nötig in dieser großen saudischen Familie, damit halt eben dann die Kontrolle gewahrt bleibt. Die letzte Säuberung war 2017. Das war auch während Donald Trumps Präsidentschaft. Da gab es eben hier diese Säuberungen. Also der König und der Kronprinz, die haben das also gemanagt hier. Diverse Prinzen und Regierungsfunktionäre wurden halt dann verhaftet wegen Korruption oder was auch immer man sich da ausgedacht hat als offizielle Anklagepunkte. So funktioniert Imperialismus und wenn man diese Mechanismen begriffen hat, dann kann man, denke ich, auch wesentlich bessere Entscheidungen treffen. Ich erkläre ja mal lang und breit, wie das sich jetzt verhält mit Deutschland. Ja, das heißt, wir sind ja eingebunden natürlich in die amerikanische Sphäre und dann gibt es manche in Deutschland, die wollen uns halt an Russland angliedern. Ja. Und dann wird dann häufig erzählt, naja, die Russen würden es uns dann irgendwie erlauben, dass Deutschland halt dann ein total souveränes Reich sei. Das ist komplett unrealistisch. Also das Letzte, was die Russen wollen, ist, dass halt hier dann hier so ein Konkurrent halt wirklich dann entsteht und halt irgendwie vielleicht noch mächtiger wird, ja, in Form von so einem freien Deutschland oder was auch immer. Ja, weil ich meine, letztendlich die Deutschen könnten ja dann Russland hintergehen, sich dann irgendwelche anderen Partner suchen oder was weiß ich und dann hätten die Russen das nachsehen. Also diese Option ist unglaublich unrealistisch. Bestenfalls könnten halt manche hoffen, dass dass halt Deutschland so ein Marionettenregime bekommt. Das heißt, im Inneren gäbe es vielleicht so eine Teilautonomie, aber ansonsten hätte halt Moskau dann die Kontrolle über uns. Und manche wären tatsächlich bereit anscheinend, hier manche in Deutschland wären bereit, hier das ganze deutsche Volk letztendlich zu verraten und zu verkaufen. Ja, dass halt dann die Auserwählten hier von Moskaus Gnaden her, dass die hier dann in Schlössern leben und so und spielen die großen Herrscher und haben ihren Spaß. Und die gewöhnliche Bevölkerung hier in Deutschland leidet dann unter der neuen Ordnung. Also damit, das muss man halt auch wissen. Ja, man kann halt immer nur hurra-mäßig da irgendeiner Bewegung hinterher rennen. Man gibt ja so rechte Politiker, die gehen dann nach Moskau und kommen dann wieder hierher und meinen Wunder was, aber es gehen immer noch hier deutsche Kommunisten auch nach Moskau und kommen dann zurück mit irgendwelchen großen Plänen im Kopf. Auch die Muslime, die hier in Deutschland leben. Die Muslime können auch bearbeitet werden von Moskau. Ist halt alles nicht so einfach. Also Deutschland wurde ja neu gegründet nach 1945 und da hatten die Besatzermächte halt eben da die Hand drauf. Also musste damit rechnen, dass halt eine langfristige, dauerfristige Unterwanderung halt hier eben vorhanden ist durch halt diese ausländischen Geheimdienste, die Amerikaner, die Briten, die Franzosen und die Russen. Und so ein ähnliches Problem haben die Israelis ja auch, weil du kannst nicht einfach mal so einen Staat hier hinstellen, ja, und erwarten, dass dann halt das ganze Gebiet halt eben dann sauber ist, ja, dass da keine gegnerischen Spione drin sind oder sowas, ja, sondern die Juden kamen von überall aus der Welt, kamen nach Israel. Teilweise kamen sie aus der Sowjetunion, teilweise kamen sie von woanders her. Und da gibt es auch noch viel ältere Spionagenetzwerke und so. Und das ist halt eben dann eine ganz, ganz blöde Situation, in der sich Israel gerade befindet. Ja. Und jetzt ist halt die Paranoia ausgebrochen. Warum hat man diesen Angriff der Hamas nicht gescheit vorhergesehen? Eine der größten Zeitungen des Landes beschuldigt jetzt Netanyahu, eine Warnung des ägyptischen Geheimdienstes ignoriert zu haben. Manche Experten gehen davon aus, dass die Hamas einfach bei der Vorbereitung des Angriffs komplett auf elektronische Kommunikation verzichtet habe. Ja, also das große Problem ist halt die Infiltration Israels durch russische Geheimdienste und diese russischen Geheimdienste fördern eben auch die palästinensischen Gruppen und steuern auch die Palästinenser bis zum gewissen Grad. Also Sie haben es ja gesehen, in der Öffentlichkeit sind die Russen jetzt sehr still, was den Krieg anbetrifft. Also man äußert sich da nur ganz dünn und schmallippig, ja, so ein paar Sätzchen, die aneinander getackert werden. Ansonsten wollen die Russen damit jetzt nicht irgendwie näher in Verbindung gebracht werden in der Öffentlichkeit. Und dementsprechend orientieren sich dann die Russen-Propagandisten hier in Deutschland auch, orientieren sich an dieser Linie. Also man hat das dann sofort gesehen, erst einmal keine große Berichterstattung, vielleicht ein bisschen Gemaule, dass da die Palästinenser Geld kriegten aus Europa. So ein bisschen Geraune, dass halt die Israelis jetzt einfach irgendwie größere Pläne hätten oder dass die Amerikaner halt mal wieder irgendwie was Böses vorhaben. Aber ansonsten, es war eigentlich sehr wenig, was da gemacht wurde von den Russen-Propagandisten und die halten sich halt immer schön an die Linie, die ihnen da vorgegeben wird. Also da gab es eben einige bekannt gewordene Fälle, also mit einer sehr krassen Bedeutung hier. Shimon Levinson, hochrangiger israelischer Geheimdienstoffizier, wurde 1991 wegen Spionage für die Sowjetunion verhaftet. Also einer der ranghöchsten KGB-Maulwürfe in Israel. War erst Shin Bet, dann Mossad und 1983 ging dann Levinson in die sowjetische Botschaft in Bangkok und bot da an, für den KGB zu spionieren. Also seine Motivation war Geld, heißt es. Und er hat halt alles Mögliche verraten hier an die Russen. Im Mai 1991 identifizierte der Mossad Levinson anhand von Informationen aus einer ausländischen Quelle als Spion. Mal dann wieder nach Israel gelockt und dann verhaftet und so weiter und so weiter. Dann gab es Markus Klingberg, der war ausgebildet worden hier im Osten, hier im Medizinstudium in Minsk. Aufbaustudium für Epidemiologie in Moskau, aus Abschluss mit Auszeichnungen und so. Und der Typ ist halt dann nach Israel gegangen und als hoher Experte landete er dann im israelischen Programm für biologische Waffen. Also das war diese Anlage da in Nes Ziona, südlich von Tel Aviv, war da stellvertretender wissenschaftlicher Direktor, also hat halt alles Mögliche verraten. Ich meine, und Israel ist angewiesen auf ABC-Waffen, ja, für die Abschreckung und die eigene Verteidigung. Und wenn halt eben die ganzen Geheimnisse dann durchsickern, das ist halt äußerst, äußerst gefährlich. Ja, weil die Arab oder die muslimischen Staaten, die haben ja alle auch so gewisse Programme und Experten. Klingberg begann in den 1950er Jahren mit der Spionage. Mossad und Shin Bet haben ihn dann in den 60ern schon verdächtigt. Man fand jetzt aber nichts wirklich Handfestes. Irgendwann haben sie sich dann entschieden, das Sache ist zu heikel. Er wurde dann mit sehr harten Methoden verhört, hat dann ein Geständnis abgegeben nach 10 Tagen. Er sagte dann, ja, er sei ein sowjetischer Maulwurf. Seine Motivation war Ideologie, also er sei ein Linker, er sei ein Kommunist. Also er sei schon immer Kommunist gewesen und er meinte auch, er habe auch das Gefühl, dass er den Russen etwas schulde, weil die Russen die Welt vor den Nazis gerettet hätten. Klingberg bekam 20 Jahre Gefängnis. Das war dann sein Ende. Dann gab es noch einen Spionagering, der enthüllt wurde durch dieses Mitrochin-Archiv. Also Mitrochin war ja dieser Überläufer aus der Sowjetunion, hat einen Haufen Akten mitgebracht. Das wurde dann bei uns, nannte man das Schwarzbuch KGB. Band 1 und Band 2 wurde eben sehr viel geschildert. Und über Mitrochin hat man eben so einen ganzen Spionagering enthüllt. Also da waren hohe Politiker, Mitglieder von den Spionen, israelische Militäroffiziere, Ingenieure, Geheimdienstler und. Dann Mahmoud Abbas, Präsident der Palästinenser, soll nach Recherchen eines Senders aus Israel in den 80ern für den sowjetischen Geheimdienst in Damaskus gearbeitet haben. Dann die PLO und auch Abbas unterhielten in den Zeiten des Kalten Krieges bekanntermaßen enge Beziehungen in die Sowjetunion. PLO-Gründer Yasser Arafat war bereits Ende der 60er Jahre in Moskau empfangen worden. Abbas hatte an der Moskauer Universität 1982 eine Dissertation abgeliefert. Also die Russen sind da richtig tief drin bei den diesen Palästinensern. Ja. Man muss sich halt fragen, wie ist es jetzt mit den deutschen Rechten? Ja? Wie stark sind die unter Kontrolle der Russen? Ja, also wählen da die Russen die aus, wer die größere Karriere machen darf? Oder ja, muss man sich das genau vorstellen? Also das kann tatsächlich so der Fall sein. Dann Operation SIG. Da gab es eben eine aktuelle Studie dazu, eine relativ aktuelle Studie dazu. Das heißt, da startete die Sowjetunion eine umfassende verdeckte Kampagne gegen Israel. Anti-israelische Stimmung wollte man verbreiten, anti-zionistische Propaganda. Frühere KGB-Vorsitzender Juri Andropow sagte, wir müssen nur immer wieder unsere Thesen wiederholen, dass die Vereinigten Staaten und Israel Faschisten sind, imperial-zionistische Länder, die von reichen Juden finanziert werden. Also dieses Narrativ ist halt das, was die Russen halt eben verbreitet haben wollen. Gab es dieses Buch KGB und sowjetische Desinformation, Sicht eines Insiders von Ladislav Bittmann oder das Buch Desinformation von Generalleutnant Ion Mihai Pacepa. Laut Pacepa wurde die palästinensische Befreiungsarmee vom KGB erfunden. Der KGB entwarf die palästinensische Nationalcharta, wählte die rund 422 Mitglieder des PLO-Rates sorgfältig aus. Laut Pacepa hatte der KGB auch Yasser Arafat spezifisch ausgewählt. KGB bildete Arafat an seiner Spezialeinheit, Spezialschule Balaschika östlich von Moskau aus und beschloss Mitte der 1960er Jahre, ihn zum künftigen PLO-Führer auszubilden. Und dann heißt es halt eben, da hat dann dieser Zahir Muhsin von der PLO hat dann mal zugegeben, 1977, er hat zugegeben, das palästinensische Volk existiert so nicht. Die Schaffung des palästinensischen Staates ist nur ein Mittel zur Fortsetzung unseres Kampfes gegen den Staat Israel. In Wirklichkeit gibt es heute keinen Unterschied zwischen Jordaniern, Palästinensern, Syrern, Libanesen. Nur aus politischen und taktischen Gründen sprechen wir heute von der Existenz eines palästinensischen Volkes, um sich dem Zionismus zu widersetzen. Also ist natürlich, wie es ist. Ja. Hier dann der Autor David Meyer-Levy schreibt halt dann, Arafat war begeistert von dem Propagandaerfolg hier von Ho Chi Minh, also Vietnam. Das heißt, die Kommunisten konnten halt dann ihren Angriffskrieg ja, gegen Südvietnam, diesen Angriffskrieg, Eroberungskrieg, konnte man eben dann umdeklarieren als Befreiungsaktion, nationale Befreiung gegen halt Unterdrückung und so. Und dieses Narrativ hat sich dann international sehr stark verfangen, war ja sehr beliebtes Narrativ in Amerika und in Europa, also bei uns die ganzen Studentenunruhen und Gruppierungen und so. Das war halt ein großer Erfolg für die Ostpropaganda und das wollten halt dann Arafat und seine Leute halt eben nachahmen. Ja, und wenn jetzt halt heute zum Beispiel auch Linke, wenn halt Linke sich jetzt heute irgendwie solidarisieren mit den Palästinensern oder so, mit den Palästinensergruppen, dann geht das im Prinzip auf diese große Kampagne zurück. Also manche denken da wirklich einfach, naja, Israel hängt an den USA dran und also verbuchen wir das mal unter Imperialismus, wir tüten das halt ein als Imperialismus und wir unterstützen jetzt einfach den Gegner und das sind halt in dem Fall die Palästinenser. Ja, also es gab jetzt nicht nur Fehlschläge natürlich von den Israelis im geheimdienstlichen Bereich, gab auch natürlich Erfolge, aber ja, wenn die Russen da halt so tief drin sitzen und wenn die Briten auch nicht verlässlich sind, ja, Britannien war ja verantwortlich für einige der größten Spionage-Fehlschläge. Ja, Kim Philby, die Cambridge Five, die Atomspione wie Klaus Fuchs. Also war ja verheerend. Ja. Wenn Britannien kompromittiert ist, dann sind dadurch eben auch israelische Geheimnisse kompromittiert und die Geheimnisse landen bei den Russen. Also da gab es eben dann noch diese Sache hier, da konnte halt Israel so ein bisschen die Sowjets täuschen, auch mit Doppelagenten. Und das hing dann zusammen mit dem Sechstagekrieg. Also die Israelis waren eben dann erfolgreicher als Israelis waren viel erfolgreicher, als das andere halt eben gedacht hätten. Ich hatte ja schon in der letzten Sendung und auch auf recenttab.com in einem gesonderten Beitrag halt eben nochmal die Situation, also die Lage erklärt, ja, wie die verschiedenen Länder, die verschiedenen Player halt eben die Situation beurteilen, wer welche Absichten hat, wer welche realistischen Ziele hat. Also für die Israelis geht es ja eigentlich immer nur also für die Israelis geht es ums Überleben, über den Fortbestand Israels. Es ist halt einfach nur so ein realistisches Ziel, was sie haben. Dann Palästinenser, andere Muslime in der Region, die wollen einfach nur die Israelis da komplett raushaben. Der Iran hat halt eine gewisse Ambition. Also die Iraner fürchten ja so einen neuen Deal zwischen halt den Amerikanern, Israelis und Saudis. Da könnte dann die Straße von Hormuz dicht gemacht werden und so. Und das wäre halt alles sehr, sehr gefährlich für die Iraner. Ja. Also aus Sicht Irans bräuchte es jetzt halt einen größeren Konflikt, nicht zu groß. Und der Iran möchte jetzt auch nicht ganz, ganz offen diesen Konflikt direkt auslösen. Das ist ja seit einer langen Zeit eben so das Standardverfahren. Man macht erstmal einen Nebenschauplatz auf, ja, und dann steigert sich das Ganze so hoch. Das heißt zum Beispiel, das fängt jetzt halt an mit dem Angriff der Hamas. Die Iraner wollen nicht rausrücken, wie viel sie mit dem Angriff da zu tun haben. Die Israelis machen jetzt halt dann so eine riesen Bodenoffensive anscheinend, mobilisieren 300.000 Reservisten. Und dann wird es jetzt, wenn diese Aktion läuft, dann gibt es wieder diesen Gegenprotest von den Muslimen und dann schaukelt sich das Ganze halt immer so hoch. Und irgendwann stellt der Iran dann wahrscheinlich unmögliche Forderungen. Also sagt dann halt, wir setzen jetzt den Israelis ein Ultimatum, bis zu dem und dem Datum müssen halt bestimmte Punkte erfüllt sein. Obwohl allen natürlich klar ist, dass Israel diese Punkte nicht erfüllen kann, nicht erfüllen will und nicht erfüllen wird. Und dann erst kommt es dann halt zu den klassischen Kriegserklärungen. Also das ist leider so üblich seit einer langen Zeit. Wir haben ja dieses ähnliche Spiel gesehen im Vorlauf vor dem Ersten Weltkrieg, also die neuere Forschung von wie Christopher Clarks Buch von 2012. Dieser Cambridge-Historiker, der hat eben dann auch gesagt, es gab diese starke Offensivallianz Frankreich, Britannien, Russland und die wollten halt dann eben die schwächere Allianz kaputt hauen aus Deutschland und Österreich. Treibende Kraft hinter dem Konflikt waren die Russen. Die haben wirklich ihr Militär extrem stark vergrößert und so weiter und jeder wusste, dass der Krieg kommen wird. Clark schildert halt eben dann diesen diplomatischen Hackmack, also dieses Theater, was halt da gebraucht wurde aus Sicht der Russen. Ja, also die Russen kommunizierten dann die ganze Zeit mit den Serben und haben den Serben gesagt, pass auf, ihr wollt doch ein großes Empire haben hier, im Balkan, mit den ganzen verfeindeten Gruppen, ihr Serben wollt ein großes serbisches Reich, nicht wahr? Und ihr herrscht dann über diese ganzen Fragmente da hier im Balkan. Also mit russischer Hilfe wird das was mit diesem serbischen Reich. Aber die Russen verlangten etwas dafür. Ja. Das heißt, es hieß halt, es braucht einen provokanten Vorfall. Ihr müsst jetzt da, also mit euren Geheimgesellschaften, ihr müsst da jetzt irgendeine Provokation machen und das muss so krass sein, dass die Österreicher, also beziehungsweise Österreich-Ungarn, dass die dann Serbien angreifen. Ja, und das ist dann passiert mit dem Attentat auf das Thronfolgerpaar. Und dann machten die Österreicher natürlich dann Anstalten, dass sie da nach Serbien reingehen. Und die Russen ergaben sich dann vollkommen entsetzt. Ja, und dann hat Russland eben gesagt, das darf nicht passieren. Also wenn die Österreicher da was machen, dann fängt Russland an, hier groß zu mobilisieren, sein Militär aufzublasen und so. Und wenn so eine Mobilisierung einmal anfängt, dann braucht es halt eben dann eine große österreichische und auch deutsche Mobilisierung, weil du darfst nicht zu spät anfangen zu mobilisieren, sonst verlierst du. Ja, also dieses ganze Serbien-Ding war nur ein Vorwand. Eigentlich hätten die Russen auch genauso gut offenen Krieg erklären können. Der hat einfach gesagt, okay, sparen wir uns das Theater, sparen wir uns das Heckmeck. Wir, Russland, erklären jetzt einfach den Krieg gegen Österreich und gegen Deutschland. Punkt, aus, Ende, auf in die Schlacht. Ja. Aber es braucht halt einfach immer dieses Theater, wegen halt der internationalen Rechtsordnung oder halt wegen der Außenwirkung, wegen der Propaganda. Jeder will halt immer dann das Opfer spielen, ja, die anderen seien schuld und so. Und wir haben jetzt halt immer noch lange, lange eben diese Linie gehört. Die Deutschen seien die treibende Kraft gewesen hinter dem Ersten Weltkrieg, als hätten die irgendwie nichts lieber gewollt als einen fetten großen Krieg aus so einer schwachen Position heraus, und als hätten die Deutschen halt die Realität nicht richtig anerkannt. Also wie viele Ressourcen sie haben, wie es mit den Gegnern aussieht und so. Ja, also das ist jetzt halt so ein bisschen so das Game von dem Iran. Ja, also das kann sich jetzt dann schon fett hochschaukeln. Die Iraner stellen dann komische Forderungen. Iraner wählen als ihre Schutzmacht natürlich Russland. Und die Russen haben natürlich verschiedene Motive. Ich meine, klar, simpelste Motiv ist, Russland will halt möglichst in der ganzen muslimischen Region, ja, möglichst keine pro-westlichen, die wollen da keine pro-westlichen Muslime haben, sondern nur pro-Russland-Muslime. Das ist noch relativ simpel zu verstehen, aber die größere Dynamik der Supermächte ist halt eben dann komplexer. Also letztendlich geht es den Supermächten nur um sich selber, um ihren eigenen Status. Es lohnt sich nicht für die Supermächte tatsächlich direkt einen Mega-Monsterkrieg gegeneinander zu führen. Ja, schon gar nicht wirklich mit ABC-Waffen. Also einen richtig ernst gemeinten Krieg, sich gegenseitig vernichten zu wollen, das wäre für halt Russland und Amerika verheerend. Dann wären sie beide kaputt und dann hätten andere Länder eben die Möglichkeit, halt stärker zu werden. Und aus dieser Situation, ja, ergibt sich das halt, dass es halt für die Supermächte vorteilhaft ist, wenn man ja immer nur über einen möglichen großen Weltkrieg redet, wenn man immer nur die Panik verbreitet davor, aber nie wirklich einen großen Weltkrieg macht. Und außerdem ist es halt förderlich für die Supermächte, wenn es halt immer wieder mal so kleinere Kriege gibt zwischen gewöhnlichen Ländern, ob jetzt muslimische Länder oder Israel oder was auch immer, oder Ukraine oder Vietnam, Korea, ja. Solche Stellvertreterkriege, wie auch immer man das definieren will, solche Stellvertreterkriege, die schinden halt dann immer genügend Eindruck. Die Supermächte können solche Kriege beliebig starten, irgendwo fördern, verlängern, kürzen, beenden. Ja, und damit versetzt man die ganze Welt in Angst und Schrecken, weil niemand auf der Welt will halt selber so in Flammen aufgehen oder dann durch die Angst vor einem riesigen Mega-Weltkrieg und so. Also schindet halt eben den Eindruck. Und in den letzten Jahrzehnten ist es halt so gewesen, dass diese einzelnen Stellvertreterkonflikte, dass die nicht mehr genügend Eindruck schinden. Syrienkrieg war relativ schnell vergessen auf der Welt. Kaum einer hat sich dann noch für den Syrienkrieg interessiert. Irakkrieg, Afghanistankrieg, das verloren Leute dann auch sehr schnell aus den Augen. Also es dauerte also ein paar Jahre, dann war das Thema eigentlich durch. Dann auch der Ukraine-Krieg, also nach ein paar Monaten oder was, so nach einem Jahr, verlor so die Weltöffentlichkeit mehr und mehr das Interesse daran. Man geht halt immer davon aus, da wird jetzt halt einfach gekämpft, dann gibt es eine Verhandlungslösung und dann ist endlich Ruhe. Ja, das heißt, Leute denken, das ist ein Automatismus, das bleibt immer irgendwie unter Kontrolle und das betrifft uns jetzt in Europa nicht sonderlich stark und wird schon alles irgendwie glatt gehen. Aber wenn eben diese Schockwirkung da nicht mehr gegeben ist durch einzelne Stellvertreterkriege, ja, dann können die Supermächte nicht mehr genügend Eindruck schinden. Das ist für die Supermächte gefährlich. Also könnte es natürlich so weit kommen, dass jetzt dann mehrere Kriegsschauplätze gleichzeitig hier in Flammen aufgehen. Ich warne davor explizit seit 2015. Ich habe gesagt, ab 2020 geht's los. Es kam dann die Corona-Pandemie dazwischen. Und ich sprach dann von so einer Art Weltkrieg Light, also dass halt an mehreren Schauplätzen halt größere Kämpfe stattfinden und die ganze Welt in Angst und Schrecken ist. Ja. Das heißt, der nächste Krieg, also das heißt, der Kriegsschauplatz mit Israel und Iran und so, das kann halt eben eskalieren. Dann geht die Sache los mit Taiwan und China und Nordkorea und. Also das kann schon ziemlich, ziemlich ernst werden. Ja, aber man muss sich immer daran erinnern, was für ein Verhältnis haben die Supermächte wirklich zueinander und welche Absichten haben die und wovon profitieren die am meisten. Bei mir haben sie ja gesehen, Briten haben sich dann überlegt, ja, was ist uns wichtiger, Juden oder die Sympathien der Araber, Muslime, ja, machen wir halt einen Deal mit den Muslimen und hintergehen die Juden. Also auch andere Imperien denken leider so und lassen ganze Völker notfalls fallen und ins Messer laufen. Das macht die Sache halt so gefährlich und deswegen müssen die einzelnen verschiedenen Bürger da draußen das halt alles wesentlich besser kapieren. Einfach nur hinterherlaufen und irgendeiner Gruppe oder so, das ist fatal. Das kann richtig böse schiefgehen. Mit den heutigen Waffenarsenalen ist es halt noch einmal viel gefährlicher als damals. Viele Online-Aktivisten verbreiten ja die ganze Zeit irgendwelche Propaganda, die sie gar nicht richtig nachvollziehen können. Also manchmal wissen die Influencer, dass sie da Käse erzählen. Sie denken halt, ja, sie müssen irgendwie lügen in irgendeinen heiligen Zweck oder sowas oder für irgendein gewisses Ziel. Aber oftmals ist es einfach Gedankenlosigkeit, auch wenn das dann geteilt wird und weiter verteilt und multipliziert wird. Also viele wissen eigentlich gar nicht, was sie da eigentlich treiben. Sie folgen halt irgendeiner Linie. Aber normalerweise werden halt solche Propaganda-Operationen halt eben halt immer ganz groß aufgezogen, im ganz großen Stil und es ist oftmals eben die Vorbereitung für militärische Aktionen. Ja, das heißt, da kann sich eben was Schlimmeres anbahnen und diese ständige Propaganda kann sich dann eben verheerend auswirken. Auch wenn dann irgendwas Dramatisches passiert und es gibt dann irgendwo eine neue Ordnung, auch dann wird so eine Propaganda eben dann verwendet, um halt das gewünschte Narrativ dann halt weiter in die Köpfe der Leute reinzuhauen. Und damit stützt man halt eben dieses neue Regime dann oder was ich dann, gibt es andere Propaganda, die bereitet dann wieder die nächsten Spannungen vor. Also man muss schon wirklich aufpassen, was man da an Aktivismus macht im Netz da draußen. Ja, man soll sich da nicht einspannen lassen. Gab es ja unendlich Propaganda hier um den Iran. Ja, also es war dann die Ära Mossadegh. Dann wurde der gestürzt, also vor allem mit Hilfe der Amerikaner. Dann gab es die Schah-Ära und dann gab es eben die muslimische Herrschaft hier mit Hilfe der Russen. Also Mossadegh wird ja heute noch hier gefeiert und gelobt und so. Dabei war das halt auch nur ein Diktator eigentlich. Also er konnte halt per Dekret regieren und so, wollte umfangreiche Vollmachten und so weiter und so weiter. Und dann gab es eben diese Forderung, die Ölförderanlagen und Verarbeitungsanlagen zu verstaatlichen, also von der Anglo-Iranian Oil Company und so weiter und so weiter. Nach dem Staatsstreich 1953, der den Schah an die Macht brachte, hatten die Sowjets nicht mehr sonderlich viel Einfluss im Iran. Also startete man eben eine breit angelegte Kampagne der Destabilisierung und Desinformation, ja, Spionage. Kommunismus, da hat man eben damit gearbeitet und irgendwann klappte es mit der Revolution. Khomeini war ein guter Lügner. Er traf den Nerv der Zeit, er versprach allen alles. Also vermutlich wurden seine Reden und so, das wurde alles hier ausbaldowert und geplant von diesen kommunistischen Geheimdiensten. Wusste man genau, was er sagt. Ja, man hat das dann halt richtig maßgeschneidert. Also es wurde dann versprochen, die Mullahs würden sich dann, wenn sie an der Macht sind, nicht in das Leben der Menschen einmischen. Man würde die Menschen viel eher begleiten in ihrem Leben und so. Und es gäbe Meinungsfreiheit, Freiheit, Teilhabe und so. Und in Wirklichkeit waren es halt die grausamsten Typen, die da an die Macht kamen. Es gab dann diesen Marxisten Ali Shariati. Für ihn zeigte der Islam den Weg zur Befreiung der Dritten Welt. Vom Joch des Kolonialismus weg, ja, also den Kapitalismus überwinden und so. Beteiligte sich an einer Gruppe, die sich Bewegung der gottergebenen Sozialisten nannte. Der Cheftheoretiker dieser Gruppe, Abul Qasem Shaikhnia, behauptete, dass es der Prophet Mohammed gewesen sei, der den Sozialismus erfunden und auch in seiner Zeit auf der arabischen Halbinsel eingeführt hätte. Ja, das heißt, also es gab halt trotz Geheimpolizei und so unter dem Schah, es gab halt dann trotzdem diese Widerstandsgruppen, auch die im Untergrund agierende kommunistische Tudeh-Partei. Und dann kam es halt letztendlich dann zu diesem Putsch. Also, wenn es in naher Zukunft halt zu einem größeren militärischen Konflikt kommt, an dem der Iran beteiligt ist, dann werden halt alle möglichen Influencer sich dazu äußern müssen. Also auch diejenigen pro-russischen Influencer, die jetzt halt noch eher so die Klappe halten, die da jetzt das Israel-Thema lieber aussparen möchten, warten halt letztendlich, bis sich da was weiterentwickelt und bis sie dann neue Befehle kriegen, eine neue Marschrichtung. Ja, das heißt, das kann dann sehr schnell soweit sein. Ja, dass dann halt der Konflikt groß ist und dass dann halt die entsprechenden neuen Narrative halt dann gegeben werden. Also werden dann zum Beispiel rechte Kreise hier in Deutschland, werden die dann jetzt sich dann pro-Iran äußern in dem Zusammenhang? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also da wird es zu allerlei bizarren Sachen kommen. Ich hatte in den letzten Jahren ja auch immer wieder Beiträge gemacht zu dem Jeffrey Epstein-Fall und den ganzen Hintergründen. Ja, das heißt, Jeffrey Epstein stand ja dem israelischen Geheimdienst sehr, sehr nahe und hatte eben die ganzen entsprechenden Kontakte. Dann hatte Epstein auch irgendeine Rolle beim FBI, dann hat er auch immer wieder gesagt, er arbeitet auch für die CIA, das passt auch halt eben zu einigen anderen Sachen aus diesem Netzwerk. Also da haben wir natürlich einiges drüber gemacht, ja, das heißt, wie halt Epstein da alle möglichen Leute bearbeitet hat und will die immer zu Partys einladen mit irgendwelchen jungen Damen und sich selber hatte Epstein halt immer beliefern lassen mit minderjährigen Mädchen. Das wurde ihm ja irgendwann zum Verhängnis, also er war dann so dreist, dass es halt irgendwann dann doch rauskam und dann starb Mr. Epstein unter mysteriösen Umständen. Und man kann jetzt natürlich nicht einfach so sagen, ja, jeder, mit dem sich Epstein irgendwie getroffen hatte, und teilweise auch mehrfach getroffen hatte, teilweise befreundet war, ja, jeder von Epsteins Umfeld sei jetzt automatisch irgendwie schuldig oder hochverdächtig, da irgendwas gemacht zu haben, den minderjährigen Mädchen. So einfach ist es nicht. Da musste jeden einzelnen Fall gesondert betrachten. Und halt gesondert ermitteln, das ist halt eben dann aufwendig. Ja. Meistens ist es ja so, die Konservativen betonen halt immer dann irgendwie so, ja, Bill Clinton und so mit Epstein. Linke betonen halt eher dann Epsteins Verhältnis zu Donald Trump, ja, was ja jahrelang so existierte. Da muss man schon wirklich neutral sein und fair sein und halt der Sache jeweils auf den Grund gehen. Aber es ist halt klar, wie groß dieses Netzwerk ist und das Wall Street Journal hat jetzt auch in den letzten Monaten einiges dazu gemacht, mit den vielen, vielen Kontakten und Meetings, die Epsteins hatte. Also wirklich bis zu dem zweiten großen Skandal und der zweiten großen Ermittlung. Ja, jeder wollte sich mit ihm treffen. Und wir haben dann eben erklärt, teilweise ging es halt eben dann darum, ja, das Ganze hing zusammen mit diesem CIA-Programm vor allem, also CIA-Programm, um halt verdächtige Leute in Amerika zu kompromittieren. Also wenn du irgend so einen Politiker mit einer versteckten Kamera filmst, ja, mit irgendeinem minderjährigen Mädchen oder was, dann kannst du diesen Politiker natürlich kontrollieren. Das Ganze hat auch einen Belohnungscharakter. Wenn jemand als loyal gilt, dann kann halt dessen Bedürfnisse da befriedigt werden und derjenige ist halt rechtlich gesehen geschützt. Ja, das heißt, irgendwelche Ermittlungen werden dann halt eben verhindert. Oder wenn mal irgendwas teilweise rauskommt, dann kann derjenige immer noch beschützt werden vor dem Knast. Ja. Das ist also halt ein bisschen rausgeboren aus diesen antikommunistischen Operationen. Also jeder, der irgendwie verdächtig war, der wurde dann halt versucht, hat man versucht, denjenigen in die Falle zu locken. Es geht auch zurück auf Roy Cohn, das war ja so der Anwalt und Mentor für Donald Trump. Da liefen damals sehr viele solche Operationen hier, um halt belastendes Material zu sammeln gegen andere. Und eben also der jüdische Hintergrund von Epstein und auch die ganzen halt Israel-Kontakte von Epstein, das wurde halt dann oftmals so interpretiert, ja, das sei jetzt diese jüdische Weltverschwörung. Also in vielen Abhandlungen hat man das halt eben dann explizit, stand das explizit so drin oder wurde halt sehr stark angedeutet. Also im Prinzip die jüdische Weltverschwörung arbeitet halt schon lange mit solchen Tricks und so kontrolliert diese jüdische Weltverschwörung irgendwie halt westliche Länder und bla bla bla. Wie gesagt, erstens gibt es diese jüdische Weltverschwörung nicht. Das heißt, die Anglos behielten immer die Kontrolle über das, was sie da machen. Also die Briten, die Amerikaner. Jetzt könnte man dann halt eben dann noch praktisch das halt so interpretieren, also die Israel-Kontakte, dass halt einfach, ja, dass halt einfach dieses antikommunistische Programm oder dieses Sicherheitsprogramm, dass halt eben die Israelis sich da auch dran beteiligt haben. Also dass halt dann auch die Israelis an solche Infos rankamen und so und so in dem Stil. Weil aus Sicht Israels ist es halt eben dann vorteilhaft, wenn du belastendes Material hast gegen westliche Politiker. Weil die westlichen Politiker entscheiden halt eben dann über Hilfen für Israel. Ja, militärische Hilfen, wirtschaftliche Hilfen und so weiter. Das ist natürlich auch eine Interpretation. Aber das ist ja noch lange nicht alles. Ja, wie bereits erwähnt, wie bereits erklärt, Israel war total kompromittiert. Ja, also Israel war infiltriert von den russischen Geheimdiensten. Das heißt, wenn der Mossad beispielsweise Informationen bekam von Epstein über irgendwelche Amerikaner, wenn der Mossad diese Informationen bekam, dann landeten diese Informationen vielleicht dann auch bei den Russen. Ja, und dann können die Russen anfangen, halt diese Leute in Amerika zu bearbeiten, umzudrehen, dies und das. Ja, den einen oder anderen kann man vielleicht einfach so rekrutieren als Spion, als Quelle. Manch einer in Amerika, der geht dann zum Schein halt eben drauf ein auf die Russen, rennt dann aber sofort zu seinem nächstbesten halt Geheimdienstkontakt, Kontaktperson und sagt: Hilfe, Hilfe, ich habe hier ein Problem, die Russen wollen mich erpressen. Und dann versucht man halt diesen Politiker oder was auch immer halt so als Doppelagent zu benutzen, um den Russen halt Falschinformationen zu füttern. Das ist halt einfach ein Riesenproblem. Also aus dem ganzen Kontext ist eigentlich klar, die Russen müssen eigentlich in der Lage gewesen sein, über ihre Spionage ziemlich heikle Informationen zu bekommen über westliche Politiker. Also ob jetzt in Deutschland oder generell Europa, Amerika. Also da muss wirklich einiges an Schmutz bekannt geworden sein hier für den russischen Geheimdienst. Wie die Russen die Informationen benutzen, das ist natürlich geheim. Es ist auffällig, dass es jetzt so keine richtig großen Enttarnungen gab. Das heißt, da wurde jetzt nie irgendwas richtig Krasses enthüllt durch die Russen. Ja, was da so in Amerika vor sich geht. Die russische Propaganda, die benutzt halt einfach immer nur Informationen, die eh schon öffentlich sind, meistens. Dann halt auch so irreführende Sachen, auch falsche Sachen. Aber das, was sich manche eben dann erhofft haben, ist halt nie eingetroffen. Ja, manche denken ja, oh, die Russen geben dann irgendwelchen westlichen Influencern halt so die krassesten Beweise gegen irgendwelche, was ich, Politiker und so und das halt so der linke Deep State und so könnte man den linken Deep State zerstören und so, ja. Also diese Träumereien, aber das passiert ja nie. Umgekehrt musst du damit rechnen, dass die Amerikaner auch sehr viel belastendes Material haben gegen die Russen. Also scheint es hier vielleicht so eine Art geheimen Nicht-Angriffspakt zu geben. Ja, so ähnlich wie es jetzt auch mit ABC-Waffen der Fall ist. Also man möchte sich natürlich nicht gegenseitig vernichten, wirklich mit ABC-Waffen. Anscheinend will man sich auch nicht gegenseitig zu stark beschädigen. Sich gegenseitig auch nicht wirklich zu stark beschädigen durch irgendwelche Informationen, irgendwelche Enthüllungen. Ich habe auch die Bücher besprochen von Whitney Webb, also halt Band 1 und Band 2 ihrer Reihe über diesen Epstein-Komplex und sie hat ja natürlich weit größere Kreise dann geschrieben als jetzt nur Jeffrey Epstein. Die sogenannte Megagruppe, jüdische Mafias, Meyer Lansky, die Bronfmans und so, also da hat sie ja alles, so also überall was drüber gemacht. Das Einzige, was sie da irgendwie vermieden hat, ja, die Autorin Whitney Webb, was sie vermieden hat, war halt wirklich mal Aufklärung über die russische Dimension des Falls, also die ganzen Querverbindungen. Und ich habe dann eben genau solche Aspekte selber beleuchtet, ja, die halt anderswo zu kurz kamen. Auch etwas, womit halt so niemand wirklich groß rechnet. Das war ja ein Beitrag auf unserem YouTube-Kanal. Jeffrey Epsteins Vertraute stammen aus dem russischen Zarenreich. Ja, kein Scherz. Also Jeffrey Epsteins Vertraute aus dieser Mega-Gruppe, die haben ihren Ursprung im russischen Zarenreich. Also das war halt noch der russische Adel, der gleiche Adel wie der britische und so. Wurden eben Familien aufgebaut hier im russischen System, über Generationen hinweg. Ja, also wurden halt jüdische Leute da rekrutiert, ausgebildet, benutzt, ja, auf Loyalität immer wieder geprüft und so. Und so manche von diesen jüdischen Typen, die kamen dann halt nach Amerika und waren dort halt sehr erfolgreich und so. Und manche hatten dann drüben in Amerika halt eben dann auch eine Verbindung zu den amerikanischen Geheimdiensten. Ja, aber für wen spionieren die letztendlich dann tatsächlich? Oder für wen arbeiten die letztendlich dann tatsächlich? Ja, das heißt, das ist auch kompliziert, wie das russische Zarenreich wirklich unterging, ja, was wirklich hinter der kommunistischen Revolution steckte, was die Briten damit zu tun hatten und so. Also da gibt es eben ganz, ganz, ganz alte Geheimdienstnetzwerke, also vor allem adelige Geheimdienstnetzwerke. Und diese Verbindung muss man eben dann auch im Hinterkopf haben. Also das heißt, das ist halt eben dann also die russische Dimension dieses Jeffrey Epstein-Falls oder halt noch dieser Mega-Gruppe. Und dann haben wir den Bericht auf recenter.com. Jeffrey Epstein erpresste angeblich Bill Gates mit einer russischen Frau. Da gab es ja eben ja mehrere solche Vorfälle. Und dann haben wir den Beitrag hier, die Russen-Connection von Epstein und Brunel über Models. Also Craig Unger schildert in seinem Buch American Kompromat, wie der russische Geheimdienst versuchte, Jeffrey Epsteins und Jean-Luc Brunels Kreise zu infiltrieren, um an Informationen über US-Funktionäre zu gelangen, insbesondere im Tech-Sektor. Umgekehrt versuchten die US-Dienste, wichtige Russen anzulocken. Ja, das heißt, finden das auf unserem YouTube-Kanal, Russen-Connection von Epstein und Brunel. Also das sind auch so Sachen, das erfährt man halt irgendwie nicht in den Büchern von Whitney Webb, aus welchen Gründen auch immer. Tja, wenn die Russen natürlich versuchen, alles Mögliche in Amerika zu infiltrieren, dann sagen die Amerikaner, nun, dann müssen wir halt selber bei uns in Amerika alles infiltrieren durch unsere Geheimdienste, weil das Risiko ist einfach zu groß, das von den Russen ausgeht. Wir, ja, müssen halt überall spionieren, bis es raucht, auch völlig vorbei an den Gesetzen und vor allem vorbei an der Verfassung. Das heißt, Sicherheit geht ja dann immer vor, ja, und so argumentierte man halt dann intern in Amerika, ja, warum man jetzt alles überwacht. Das ist auch der Grund, warum man halt alles abhört hier in Europa mit der NSA und dem GCHQ, weil man darf ja keine Risiken haben und so und den Russen. Die Russen argumentieren bei sich ähnlich, es darf keine Freiheit geben in Russland, weil ansonsten würden Leute ja diese Freiheit missbrauchen und dann würden sich überall die feindlichen Agenten festsetzen und das wäre ja natürlich dann verheerend. Ja. Also so läuft dieses verschränkte Spielchen. Dieser Professor Carol Quigley, einer der wichtigsten Sicherheitsexperten des 20. Jahrhunderts, meinte halt eben dann in den 1960ern, also es habe sich halt zwangsläufig so eine Art kartellähnliche Situation ergeben. Das heißt, die Russen und die Amerikaner sind eher vorsichtig miteinander. Also das heißt, man poltert zwar viel in der Öffentlichkeit, aber letztendlich lässt man sich halt dann doch eher in Ruhe. Einfach aus strategischen Gründen, weil das einfach so die Best Policy ist für die beiden Supermächte. Und man liest schon aus dem Text raus, also es ist ganz am Ende fast schon von Tragödie und Hoffnung, diesem riesigen Buch von Carol Quigley. Also man liest schon raus, dass Quigley mehr ahnte, also einen stärkeren Kartellcharakter vermutete. Er hat auch angedeutet, dass diese Stellvertreterkonflikte halt meistens inszeniert sind. Also dass die Supermächte sowas immer wieder brauchen, ja, einen Stellvertreterkrieg. Also ob jetzt Vietnam oder Korea. Also es ist durchaus wahrscheinlich, dass Quigley da noch mehr vermutete. Er hat aber längst nicht mehr geschrieben, halt über dieses Kartell-Szenario. Ja, und ich habe halt eben dann sehr viel gemacht über dieses Kartell-Szenario. Finden das unter shop.recenter.com. Ist unglaublich wichtig zu verstehen, weil wenn irgendjemandes Strategie, ja, Muslime, Christen, Deutsche, whatever, wenn irgendjemandes Strategie letztendlich komplett abhängig ist von halt vermeintlicher russischer Hilfe oder was auch immer, oder amerikanischer Hilfe, Ja, wenn man sich da irrt in seinen Grundannahmen, ja, wer jetzt Freund und Feind ist, dann bricht das ganze Strategiegebäude in sich zusammen. Man kann massiven Schaden erleiden, beziehungsweise man steht strategisch erstmal vor dem Nichts. Man hat keine besseren Pläne, man hat keine anderen Pläne. Ja, weil man sich da blind halt auf solche Sachen verlassen hat. Ja, dann haben wir das auch rausgearbeitet, halt mit diesen halt Überschränkungen da. Das heißt, Israel, Russland und Ukraine. Also, das ist ein ziemlich verworren, ja, wie das so entstanden ist. Also, von den 9,2 Millionen Bürgern Israels stammen etwa 13% aus der ehemaligen Sowjetunion und laut Regierungsdaten hat etwa ein Drittel der russischsprachigen Bürger Israels einen ukrainischen Hintergrund. Tja, also, wer aber in letzter Instanz für wen? Das Magazin Politico veröffentlichte im April 2017 den ausführlichen Bericht The Happy-Go-Lucky Jewish Group That Connects Trump and Putin. Also ging es ja um die Chabad-Gruppe, es ging um Figuren wie Leviev, Roman Abramowitsch, Tefik, Arif, Felix Sater und Tamir Sapir, bewegen sich halt zwischen Ost und West hin und her. Immer wieder überschnitten sich Business und Privates. Und Beobachter fragen sich halt, was ist da jetzt ausschlaggebend, dass sie irgendwie russisch sein oder jüdisch sein oder für welche Seite sind die? Ja. Also man darf auch vor allem diese Chabad-Gruppe nicht verwechseln mit dem Mythos der Weisen von Zion oder wie ich es dann, der Windmühlen von Zion. Das passiert ja auch immer, immer wieder, dass halt diese Fakes gezielt eine Falschinformation da immer mit reinfließt. Also es hieß dann bei Politico, 2007 war Donald Trump Gastgeber der Hochzeit von Sapirs Tochter und Levievs rechte Hand in Mar-a-Lago, seinem Resort in Palm Beach. Einige Monate nach der Zeremonie traf sich Leviev mit Trump, um mögliche Deals in Moskau zu besprechen und veranstaltete dann ein Bries für den ersten Sohn des neuen Paares an der heiligsten Stätte des Chabad-Judentums. Trump nahm zusammen mit Kushner, der ist ja auch jüdisch, an dem Bries teil, der später ein 300 Millionen Dollar Gebäude von Leviev kaufen und Ivanka Trump heiraten würde, die eine enge Beziehung zu Abramowitschs Frau Dasha Schukova aufbauen würde. Schukova würde das Machtpaar 2014 in Russland beherbergen, Berichten zufolge als ihr Gast an Trumps Amtseinführung teilnehmen. Ja, die New York Times hat eben dann auch berichtet über diese ganzen halt jüdisch-russischen oder russisch-jüdischen Oligarchen und was das jetzt halt soll. Das heißt, man wollte da so ein bisschen die Wogen glätten, aber so richtig erklären kann das auch die New York Times nicht, weil sie es halt auch nicht wirklich wissen. Ne? Also eine Reihe an Oligarchen mit russisch-jüdischem Hintergrund spenden jedes Jahr beträchtliche Summen für israelische Organisationen, was sicherlich unter Beobachtung der Geheimdienste steht. Yitzhak Mirilashvili besitzt beispielsweise einen israelischen Fernsehsender. Roman Abramowitsch war ja auch immer zwischen den Welten. Und dann zitierte halt hier die New York Times jemanden. Es hieß, ehrlich gesagt, sehe ich keinen Einfluss dieser Pro-Putin-Oligarchen auf die Regierung in Israel, sagte Leonid Neftzlin, ein russisch-israelischer Milliardär. Also hat Beteiligung an einer großen Zeitung, die Haaretz, und so weiter und so weiter. Also Mirilashvili, dem gehört ein Fernsehsender, Immobilienfirma, Technologiefirma und so. Der hat einen Vater mit immer noch beträchtlichen Energie- und Immobilieninvestitionen in Russland. Dieser Vater beschäftigte dann Jewgeni Prigoschin, der einen seltsamen Putschversuch gegen Moskau unternahm, nun als tot gilt. Viktor Wechselberg, ein russisch-israelischer Geschäftsmann, finanzierte einst eine Spyware-Firma unter der Leitung von Benny Gantz, dem heutigen Is oder späteren israelischen Verteidigungsminister. Wechselberg wurde dann von den USA sanktioniert. Wechselberg war auch beteiligt an einem Skolkovo-Projekt, über das unter anderem Hillary Clinton amerikanische Technologie nach Russland schleusen wollte. Also Hillary und auch Barack Obama wollten irgendwie diesen Neustart in den Beziehungen zu Moskau und dann hat man da schönes Wetter gemacht und so. Technologie wollte man haufenweise verkaufen, Appeasement, und man hat sich da noch lustig gemacht hier unter Obama über Befürchtungen, dass die Russen halt immer noch ein Gegner seien. Mehrfach suchten auch russische Megakonzerne den Kontakt zur Rothschild-Bank, um neues Geld im Westen zu finden. Die Rothschilds waren ja das Projekt des Adelshauses Hessen-Kassel und des verwandten britischen Throns. Da haben wir auch einen Beitrag hier auf YouTube. Das heißt, die Rothschilds halten das Putin-Regime am Laufen. Und dann taucht dann bei YouTube hier so zwangsmäßig automatisch so ein Hinweis auf. Das heißt hier, Rothschild ist der Name einer jüdischen Familie, bla bla. Also das heißt so ein bisschen Kontext, wird dann immer angefügt, ja, so zwangsweise. Ja, das ist halt automatisch. Die wollen halt verhindern, dass sich halt irgendwelche antisemitischen Mythen da irgendwie verbreiten auf YouTube. Aber darum ging es ja nicht in dem Video. Sondern wir nehmen das ja auf die Schippe. Wir zeigen halt, dass das halt nicht real ist. Ja? Das heißt, gibt einige, die sind pro Russland. Hier in Deutschland, die sind pro Russland, glauben alle klassischen Verschwörungsmythen und begreifen nicht oder wollen gar nicht wahrhaben, dass halt eben dann auch die Rothschilds halt sehr stark kooperierten mit den, also dass die Rothschilds halt sehr stark kooperierten mit den russischen großen Firmen. Ja, es wird vielleicht noch erzählt, ja, es gab mal diese 7 Oligarchen, die dann hier entmachtet wurden, hier von Putin und so. Das wurde manchmal eben dann interpretiert als Kampf gegen die jüdische Weltverschwörung, aber es gibt dann trotzdem immer noch viele, viele weitere jüdisch-russische Oligarchen, das kannst du nicht einfach alles so weg erklären, ja, und dann irgendwann haut es halt alles nicht mehr hin, logisch, ja, so wie die Influencer das da so immer so erzählt haben. Ja, und dann hieß es halt in den New York Times, von denen, die in einer kürzlich im Forbes-Magazin veröffentlichten Liste der 100 reichsten Israelis genannt wurden, waren nur 10 postsowjetischer Herkunft, proportional weniger als die Größe der russischsprachigen Bevölkerung in Israel. Nun, ja, die meisten großen ausländischen Spender an führende israelische Institutionen kommen immer noch aus Nordamerika und Westeuropa. Aber trotzdem ist das halt eben dann ein Durcheinander. Ja, also wenn dann halt irgendwelche Leute dann hier zwischen den Welten stehen, ja, Russland und Israel, was ist das für ein Spionagerisiko? Und wir haben jetzt immer wieder gemerkt, wie krass Israel unterwandert war. Und auch Israels, ja, zwangsweise Partner, zwangsweise Schutzmacht, die Briten waren ja auch immer komplett infiltriert durch die Russen. Ich hatte ja vor Jahren meine Studie vorgelegt über diese drei Supermächte, ja, also Amerika, Russland, China. Die sind alle drei aus Revolutionen hervorgegangen und alle drei Revolutionen sind suspekt. Und ich vermute halt eben gemeinsame Wurzeln und eben dieses Kartellverhältnis. Und ich habe dann eben dann genau nachgeforscht, wie das war mit der russischen kommunistischen Revolution und fand halt eben dann Einfluss durch alte adlige Netzwerke, sehr viel Einfluss sogar. Und das war eben keine jüdische Machtübernahme über Russland, wie es halt immer dargestellt wird. Das heißt, so ein paar Gesichter, prominente Gesichter waren halt jüdisch, ein paar, die da mitgekämpft haben, waren jüdisch und so, aber das Ganze war halt unter der Kontrolle von diesen älteren adligen Netzwerken. Und man wollte halt endlich ein einheitliches Russland mit einer völligen zentralisierten Macht, ja, nicht so wie vorher, dass die Zaren sich halt irgendwie die Macht teilen mussten mit den gewöhnlichen, traditionellen russischen Adligen. Ich habe halt eben dann das für mich wesentliche Szenario beleuchtet, ja, dass diese alten Netzwerke, adligen Netzwerke, dass die dabei die volle Kontrolle behalten haben. Ja, dass das halt hier eine erfolgreiche Operation gewesen ist. Es gibt natürlich auch abgewandelte Szenarien oder halt verwandte Szenarien. Da habe ich halt in den letzten Jahren eher weniger dazu gemacht. Das ganze Thema ist ja auch sehr, sehr umfangreich. Dieses verwandte Szenario ist eben, dass diese alten adligen Netzwerke versucht hatten, ja, halt eben Russland neu zu gestalten, Russland neu zu dominieren. Ja, die erste Idee war, man behält den Zarenthron und drunter ist alles halt sozialistisch für die Bevölkerung organisiert. Natürlich gab es noch die Möglichkeit, dass man halt ein komplettes, also ein sozialistisches System hat, ohne sichtbare Zaren. Ja, und es ist halt natürlich möglich, die Briten hatten sich involviert, also halt alte Netzwerke haben sich darin involviert, wollten das so durchziehen, aber es ist irgendwie schief gegangen. Ja, und es gab dann irgendwelche, also es lief nicht nach Plan und so manche Beteiligte wurden dann zu eigensinnig, zu eigenständig. Ja, es lief halt irgendwie aus dem Ruder. Das heißt, die Kontrolle der alten Netzwerke über Russland war halt nicht dann so, wie man sich das vorgestellt hatte. Und außerdem könnte eben dann dadurch halt Britannien kompromittiert worden sein. Also das war dann wahrscheinlich so vielleicht der Ursprung, warum halt Britannien dann so unterwandert war von den Russen. Ja, das heißt, ob jetzt halt die Cambridge-Agenten oder Kim Philby oder der eine MI5-Geheimdienstchef, der womöglich für die Russen gearbeitet hat, die Atomspione, was er Britannien vermasselte. Verdacht gegen Louis Mountbatten, Verdacht gegen Prince Michael of Kent und so. Also das heißt, einige der größten Geheimdienstversagen gehen auf die Kappe von den Briten. Die Briten waren von den Russen unterwandert. Und meistens war es halt eben dann so, die Briten haben das halt dann so gut vertuscht wie möglich und änderten so nichts an dem britischen System. Ja, das heißt, der Hochadel hat Zugriff auf alle Geheiminformationen. Wenn die Queen jemanden irgendwas lesen lässt aus ihrer Familie, dann ist es halt so. Ja, also vielleicht lief das einfach aus dem Ruder und hat das dann vertuscht. Und Briten gaben sich dann so oder mussten sich dann mit dieser Situation zufrieden geben. Das ist eben dann auch möglich, auch dass halt ältere britische Geheimdienstnetzwerke in den USA, dass die vielleicht dann mit kompromittiert wurden durch die Russen. Also sowas wie Skull and Bones, weil Skull and Bones war dann wichtig bei den Amerikanern, um halt dann Technologie zu verkaufen an die neue Sowjetunion. Also das sind einige der wichtigsten, größten Geheimdienst-Thriller aller Zeiten und da so gut wie möglich Licht ins Dunkel zu bringen, ist unglaublich wichtig für uns heute, weil ansonsten treffen wir heute alle möglichen falschen Entscheidungen. Ja, selbst wenn du manche Fälle nicht endgültig komplett 100% lösen kannst, du kannst zumindest halt die Gesamtlage so gut verstehen, dass du halt jetzt bessere Entscheidungen treffen kannst. Ja, wer ist jetzt irgendwie vertrauenswürdig, wer ist nicht vertrauenswürdig? Ich meine, das macht ja alle Leute jetzt wahnsinnig mit dem Israel-Konflikt, ja, dass halt, wer arbeitet jetzt für wen, wer hat welche Absichten, wer hat welche Agenda, wem kannst du trauen und wem nicht? Ja, und es müssen halt viele Leute sich weiterbilden und wir geben den Leuten halt eben dann die Werkzeuge in die Hand und dann können wir alle halt mehr Licht in dieses Dunkel bringen. Also, kommen wir noch zu Kommentaren von Lesern bzw. Zuschauern. Hier meint zum Beispiel jemand Folgendes. Die Balfour-Deklaration zeigt deutlich auf, dass du hier Tatsachen verdrehst. Es stand von Anfang an fest, dass die Engländer Israel gründen werden. Nun, was haben wir gesehen in der heutigen Sendung mit dieser geschichtlichen Abhandlung? Es gab eben so eine Art dünnes Versprechen. Ja, Heimat für die Juden und so. Aber es wurden auch anderen Leuten ganz andere Sachen versprochen. Und das stand ja mehr oder minder dann auf der Kippe. Also das war ja letztendlich ein Desaster. Ja, aber anscheinend die Personen glaubt eher so ein bisschen so diese Sichtweise, die sich so verbreitet hat, als sei den Juden da irgendwie der rote Teppich hier hingestellt worden von den Briten. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, inwiefern derjenige jetzt irgendwie politisch vielleicht rechts ist, der hier kommentiert hat, oder ob er jetzt diese gewöhnlichen Verschwörungsmedien und Narrative glaubt. Aber auch viele Muslime denken ja, dass Britannien an sich hier, dass Britannien hier von Juden kontrolliert wird. Also seit den Tagen von den Rothschilds, wie sie da angeblich alles übernommen hätten hier von Bedeutung. Die Bank of England, die City of London und mehr oder minder halt die Kontrolle über das ganze Land. Dann war es den Juden egal, wer auf dem Thron sitzt und bla bla bla. Also dieser komplette Schwachsinn wird ja geglaubt rauf und runter in der muslimischen Welt. Ist komplett falsch. Ja, und deswegen kannst du es auch nicht so sehen, dass jetzt halt so eine jüdisch heimlich dominierte, dass jetzt so das jüdisch dominierte Britannien halt eben dann hier mit dem roten Teppich da kam und den Juden dann den Staat Israel dahingestellt hätte und so. Also das war ganz, ganz anders. Dann meint hier jemand Folgendes. Es heißt, ich sehe den Verrat jetzt nicht, Britannien hatte doch den Zionisten nur eine jüdische Heimstätte in Palästina versprochen, aber die Zionisten wollten mehr, haben schon früh arabische Gemeinschaften angegriffen. Daraufhin, in Großbuchstaben, hat die britische Schutzmacht jene Araber bewaffnet, um sich zu verteidigen. Also hier haben wir jemanden, der weiß zumindest schon mal, dass das kein deutliches Versprechen war von den Briten an die Juden und dass dass halt eben den Juden da nicht viel geliefert worden war. Ne? Also immerhin ist der schon mal einen Schritt weiter als der letzte Typ, der da einen Kommentar geschrieben hat. Aber jetzt einfach hier nur zu schreiben, naja, die Zionisten waren dann irgendwie zu überambitioniert und griffen die Araber an und so und die Briten hätten dann die Araber bewaffnet und so. Ich sage, so einfach ist es jetzt auch nicht. Ja, ich meine, alle Juden in der Region wussten ja, es geht auch um ihr Überleben. Das heißt, wenn sie dann einen zu schwachen Standort haben, dann sind sie da bald vielleicht wieder weg oder komplett ausgelöscht. Ja, vor allem auch hier die ganzen Flüchtlinge und halt eben die Bremsung der Flüchtlingsbewegungen und so durch die Briten, also weil die Juden aus Europa verschwinden wollten. Ja, also deswegen sollte man da wirklich vorsichtig sein, hier die wenigen Juden da in Palästina damals, dass man die jetzt irgendwie so zeichnet als aggressiv und imperialistisch und so weiter und so fort. Ja, musst du halt schon wissen, dich da tiefer einlesen. Ich meine, es ist immer nett, wenn jemand dazu schreibt, hey, also ich habe letztens mal dieses Fachbuch gelesen, das Sachbuch gelesen und ich denke, dass daraufhin dieses oder jenes, also ich muss halt auch erstmal wissen, ob jemand sich überhaupt mal ein bisschen eingelesen hat oder ob jemand halt nur aus dem Internet mal schnell irgendwie seine Meinung irgendwo abholt. Ich meine, ich bin ja immer sehr transparent, stehe in der Öffentlichkeit, teile auch immer mit, was wir an Forschung auswerten und so. Und deswegen erwarte ich das halt eben dann auch von anderen. Also wenn jetzt da irgendwie anonym jemand kommt und will da rumpoltern und so, will gar nicht so richtig sagen, worum es ihm eigentlich geht, das geht halt dann so nicht. Also wenn da irgendwie so ein Kampagnencharakter da ist, also man will uns jetzt bloß irgendwie schlecht reden, aber nie wirklich rausrücken, wer diese Leute tatsächlich sind. Und dann tun sie noch so, als sprechen sie hier so stellvertretend für mein gesamtes Publikum oder whatever, aber es ist. Ich sag, da verlange ich halt dann schon irgendwo eine Transparenz auch von Leuten da im Netz. Dann heißt es. Hier schreibt jemand Folgendes. Meiner Meinung nach, der größte Teil der muslimischen Welt sind britische Kolonien. Briten möchten zum größten Teil eine friedliche Koexistenz unter seinen Kolonisten. Bla bla bla. Und so weiter und so weiter. Naja, also also die Briten brauchen auch ab und zu mal wirklich hier große Spannungen. Und auch jetzt die Amerikaner. Das muss man eben auch wissen. Also immer diesen Pragmatismus zu verwenden, das kann natürlich auch schiefgehen. Wenn man halt immer dann an das Endziel glaubt, ja, Pax Romana, es kommt diese Stabilität und dann kommt sie halt meistens halt eben dann nicht. Dann heißt es. Dann heißt es hier eine Frage. Schreibt hier jemand, also waren die von den Russen infiltriert? Also waren die Briten von den Russen infiltriert oder haben die Briten die russische Revolution selbst initiiert und mit ihren Agenten besetzt? Nun, entweder oder. Beide Szenarien sind von höchster Bedeutung. Also es ist möglich, dass der britische und der russische Thron einen Plan verfolgten, in Russland so eine Art Sozialismus unterhalb der Zaren zu etablieren. Und es kann sein, dass die Sache aus dem Ruder lief und die Briten halt versucht haben, das zu vertuschen. Und seitdem sind die Briten halt stark infiltriert. Also das kann auch sein. Sollte man wissen. Dann heißt es hier noch, scroll ich mal so ein paar konfusere Beiträge hinweg. Hier meint jemand, mein Kanal wird runtergedrosselt. Das heißt, ich bekomme nicht mal mehr ab und zu Meldungen, wenn du neue Inhalte hochlädst, nix null. Also, wie gesagt, gibt es ja diese Glocke, dieses Glockensymbol, kann man auch einstellen, was man für Mitteilungen empfangen will. Also, das ist immer ein bisschen, ja, kann auch Zufall sein, welcher Moderator da irgendwie mal auf meinen Kanal geschaut hat und gemeint hat, das ist nicht so attraktiv für die Werbepartner oder was, ja. Das ist also ein bisschen so die Secret Sauce von YouTube, wie die das eben da handhaben. Ich habe jetzt auch einen zweiten Kanal hier, einen zweiten deutschen Kanal. Ich nenne das den Kanal Recenter Extended. Da habe ich auch schon ein Video gepostet über halt den KGB in Israel. Weil manchmal, wie gesagt, habe ich halt auf meinem Hauptkanal eben die Live-Sendungen oder halt dann größere Videos und so. Und damit nicht alles immer auf demselben Kanal landet oder zwei Videos gleichzeitig oder drei. Deswegen ziehe ich das halt mal so ein bisschen auseinander mit einem Zweitkanal. Das heißt, du musst mal deinen Kanal künstlich pushen, wie alle anderen auch. Dich ab und zu mal bei anderen Podcastern, YouTubern blicken lassen oder einladen, einfach um mehr Reichweite zu bekommen. Ja, man kann mir gerne Vorschläge machen, wen ich da anhauen soll. also es sollte halt schon irgendwo seriös sein, jetzt nicht einfach nur irgendwie irgendwelche verrückten Truther oder jetzt irgendwelche Russenstusser oder von wegen, ja, du musst jetzt da debattieren, du musst jetzt da irgend so ein Agitprop-Person debattieren. Das hat normalerweise keinen Informationsgewinn, weil jeder kann einfach seine Talking Points runterrattern und stur dabei bleiben und argumentative Tricks verwenden und so. Das ist einfach dummes Geschwafel dann, was dabei rauskommt. Also immer gerne Tipps, ja, bei wem ich da mal anfragen könnte oder wie auch immer. Am besten ist natürlich, die Leute besuchen regelmäßig den Kanal, unsere Webseite recenter.com und teilen die Beiträge selber und dann dann klappt das, denke ich, besser. Dann heißt es hier in den Kommentaren, hier heißt es folgendermaßen, der Krieg wird zur Stabilisierung Netanjahus benötigt, angesichts der Annäherung von Saudi-Arabien und Iran, doch der Schuss wird genauso nach hinten losgehen wie die Schwächung Russlands, mithilfe der Verteidigung der westlichen liberalen Demokratien der Ukraine. Naja, Russland ist schon geschwächt. Russland ist schon massiv geschwächt durch das Engagement in der Ukraine. Und die Russen müssen ja ständig in der Lage sein, an mehreren Schauplätzen gleichzeitig einzugreifen. Das muss man von einer Supermacht erwarten können. Und ja, den Russen fehlt halt das Geld, die Technik, die Manpower. Und also das ist ja schon eine Schwächung Russlands. Die haben ja ihre Kriegsziele nicht schnell erreicht nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen. Das muss man halt so auch sehen. Dann müsste ich jetzt auch fragen, was erwartest du dir von den Russen? Denkst du, die Russen sind irgendwie besser? Dann das Argument Stabilisierung Netanjahus. Also wir haben jetzt halt schon irgendwie eine Regierung durch die Bank weg in Israel. Das ist jetzt aktuell auch die Schlagzeile hier in der New York Times, Wall Street Journal. Also dass die halt jetzt so an einem Strang ziehen. Aber trotzdem bleibt halt wirklich so dieses Spannungsfeld hier. Intern in Israel, also die Linken, die Rechten, dann die Schuldzuweisungen gegen Netanjahu, also auch in den großen israelischen Zeitungen, der hätte das vorhersehen müssen und so weiter. Also diese Konflikte bleiben oder werden sogar größer jetzt auch. Und dann, wie wir gesehen haben, manche hoffen da eher auf Russland als Schutzmacht für Israel, und das ist dann auch nochmal so eine Spaltung in Israel, so eine Debatte. Ja, also es ist schon irgendwo wahrscheinlich, dass Israel schon eine Ahnung hatte, oder ganz oben, dass man schon irgendeine Ahnung hatte, dass da so ein Angriff kommt. Dass man auch weiß, dass die Iraner unter Druck sind, dass die Iraner irgendwas Größeres planen. Also irgendwann würde es ja zwangsläufig losgehen. Und wie bereits erwähnt, die Iraner möchten da jetzt nicht so gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern es muss halt erstmal irgendwie losgehen über einen Proxy, also in dem Fall die Hamas, und dann schaukelt sich das halt schrittweise hoch und irgendwann stellen die Iraner halt dann irgendwelche dämlichen diplomatischen Forderungen. Ich meine, klar, es gab ja auch immer das Gedränge da bei den Israelis, dass man jetzt irgendeine größere Aktion macht gegen den Iran. Also es war ja geplant, dass man aus der Luft irgendwelche Atomanlagen bombardiert. Es würde aber einen großen Fallout geben. Dann gab es halt ja auch amerikanisch gestützte hier Bewegungen, um im Iran halt irgendwie das Regime zu stürzen. Dann gab es hier die Ermordung von Atomwissenschaftlern im Iran, was ja anscheinend auf den Mossad zurückgeht und so. Und es gab ja auch dann von den Neokonservativen, von den Republicans in Amerika, gab es auch mal so einen Plan, der wurde irgendwie dann aufgedeckt von Seymour Hersh, wo es dann irgendwie hieß, ja, wir wollen irgendwie so einen Vorfall inszenieren. Also so ein scheinbares iranisches Boot war das, glaube ich. Das sollte dann auf Amerikaner feuern und so. Und so wollte man da den Fuß in die Tür kriegen für einen Konflikt. Und es hat sich ein paar Mal schon so angehört, als sei halt eben dann die Stimmung wirklich da bei den Republicans für einen weiteren Krieg gegen den Iran. Aber es kam dann halt eben nicht dazu. Ja, also alle suchen natürlich immer halt hier die Gelegenheit zu nutzen und halt irgendwie ihre eigenen Ziele zu erfüllen. Dann schreibt hier jemand, beziehungsweise fragt hier jemand, warum sollten uns die Russen oder Chinesen erobern wollen und wann in der Geschichte hat die NATO schon mal irgendwas oder irgendjemanden geschützt und nicht angegriffen? Warum sollten uns die Russen oder Chinesen erobern wollen? Weil das einfach nun mal so ist im Imperialismus. Das heißt, du entweder machst du eine Volleroberung oder du übernimmst halt über Geheimdienste dann die Macht oder du hast halt so eine Art Provinz, ja, und du benutzt jedes Mittel, das dir zur Verfügung steht. Also ob jetzt Handel, Spionage, politischer Druck, militärischer Druck oder halt blanke Gewalt. So funktioniert das einfach. Ja, so funktioniert das einfach. Also die Russen und Chinesen waren aggressiv genug und Russen und Chinesen sind ganz klassische Imperien. Also es gibt da keine Hoffnung für dich oder für mich oder für sonst irgendjemanden. Ja, es ist Hoffnung durch die Russen oder Chinesen. Ich meine, wäre ja schön, ne? Wenn es für mich überzeugend wäre, dann würde ich auch sagen, hey, die Russen werden uns retten oder irgendwie die Chinesen. Aber es ist halt einfach nicht so. Und das, wie gesagt, wäre ja schön, wenn es so wäre, aber ich kann jetzt nicht irgendwelche Fantasien nähren oder irgendwelche Wunschträume, sondern ich möchte halt ganz, ganz realistisch ein Bild liefern. Ja, dafür bezahlen uns die Leute da draußen. Ich meine, es ist immer finanziell auch einfacher und so, wenn du halt dich an irgendeine Standardlinie dran klingst und du verbreitest halt irgendwelche Märchen, spielst du diese ideologische Karte, ja, was Leute eh schon alles so glauben und dann hast du halt irgendwie mehr Zulauf, aber das ist, wenn jeder da draußen hier so agiert, ne, dann niemand erzählt dir doch mehr dann irgendwann die Wahrheit. Niemand liefert dir ein realistisches Bild. Alles ist immer nur verschwommen, verzerrt, verlogen, für dies, für jenes. Und deswegen blicken die Leute halt irgendwann auch nichts mehr. Und denken sich dann, ja, wer arbeitet jetzt für welche Seite? Das ist einfach alles undurchsichtig. Dann heißt es, dann heißt es hier folgendermaßen in den Kommentaren: Der islamische Antisemitismus existiert seit Anbeginn der islamischen Geschichte und der moderne islamische Antisemitismus war auch schon ohne Hilfe der Sowjets da, siehe in den 30ern unter Al-Husseini. Natürlich kenne ich die Geschichte des Islam, aber jetzt so die Juden spielten halt jetzt keine, also vor allem nicht langfristige Juden spielten da eigentlich keine große militärische Rolle. Also in den verschiedenen Phasen da der islamischen Expansion, ne, arabische Halbinsel dann darüber hinaus. Sondern man, also die Muslime eroberten halt dann die Perser, also die Zoroaster. Dann Ostrom oder ehemaliges Ostromgebiet. Dann drang man hier bis zum Mittelmeer vor. Die Türken waren eigentlich mal keine Muslime. Dann Nordafrika, dann wollte man bis nach Europa rein und so. Also das heißt, man hatte sich halt immer dann, hat halt immer dann gekämpft gegen halt alle möglichen Völker. Ja, und Juden spielten da keine Rolle. Das ist halt auch in der islamischen Erzählung halt auch ein bisschen verworren. Also dass halt dann der Islam erhebt ja den Anspruch, er sei die ursprüngliche Religion gewesen. Ja, der Islam sei eigentlich älter als Christentum und Judentum. Und das heißt, Christen und Juden seien einfach nur ein paar Mal falsch abgebogen und müssten wieder auf den richtigen Pfad, das soll heißen Islam, gebracht werden. Ja, so ist halt dann die Erzählung. Und weil halt Juden dann gesagt haben damals, wir anerkennen diesen Islam nicht, gab es dann halt Reibereien und es entstand halt dann auch so eine Erbfeindschaft und halt eben diese ganzen Vorurteile. Aber erst, sage ich mal, in der modernen Ära, kam das halt dann wirklich so rein, mit der Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung und die Rothschilds und Britannien, USA und so weiter. Ja, das ist, der moderne Antisemitismus, das wurde so richtig groß im französischen Frühsozialismus. Also wir reden hier von frühen 1800er Jahren. Da wurde das halt in Frankreich schon groß aufgezogen. Und dann kopierten es die Völkischen, die Rechten, und dann vor allem in Deutschland, in Österreich, und dann kopierten es halt auch dann die Muslime. Also vor allem die Sowjets, die Russen haben das ja groß gemacht in der muslimischen Welt, diese Propaganda. Dann heißt es hier folgendermaßen in den Kommentaren: Die Aufgabe dieses Gatekeepers, also er meint mich, ist, die Hauptverdächtigen aus dem Schussfeld zu nehmen. Jeder weiß, wer hinter diesen Institutionen steht. Ja, und ich habe ihm dann darauf geantwortet, der britische Geheimdienst kontrolliert seit 200 Jahren die Narrative in den gängigen Verschwörungsmedien. Du hast leider nicht im Internet oder anderswo die Wahrheit gefunden. Ich habe ja selber eine Studie gemacht, 200 Jahre Verschwörungsmedien, also Einfluss von Geheimdiensten vor allem auf Verschwörungsmedien. Also findet man eine Fassung meiner Studie auch einfach so auf recenter.com mit vielen einzelnen Kapiteln. Und dann fragt jemand hier dazu, haben Sie denn Beweise für Ihre Wahrheit einer vermeintlichen Allmacht der Briten über die Narrative? Laut Ihrer eigenen Videostatements sind die britischen Geheimdienste doch von russischen Doppelagenten durchsetzt. Und dann irgendwie so ein Smiley oder so ein Schlaumeier-Smiley. Naja, erstens reden wir hier über verschiedene Zeiträume. Also die Briten stiegen ja richtig groß ein in Verschwörungsmedien in den 17, 90er Jahren mit John Robison, dann auch mit Baruel und so. Also diese russische Sache, ja, mit der russischen Revolution, das kam erst viel, viel später. Also hast du hier jetzt nicht irgend so einen Widerspruch oder sowas in meiner Forschung, sondern das überstreckt sich halt eben auf einen langen, langen Zeitraum. Und ja, also gerade diese jüdischen Narrative, die haben sich dann halt natürlich dann verselbstständigt. Also das haben halt andere dann übernommen, das wurde halt endlos wiederholt und so. Aber man sieht es ja auch heute. Ich meine, hier so typische Verschwörungsmedien oder halt so Influencer, das ist halt auch hier in Deutschland. Die Inhalte, das entspricht alles dem, was die Russen von sich geben und die Republicans in Amerika. Und ich habe das ja bis in die heutige Zeit eben dann auch aufgezeigt. Ja, dass halt ständig abkopiert wird von den Russen über vermeintliche Verschwörungen oder dass halt die Republicans eben den Ton vorgeben. Ja, und ich kann auch genau aufzeigen, hey, so war die Situation noch in der Bush-Ära mit den Republicans. Ja, das heißt, die Verschwörungsmedien hielten Bush für den Teufel und die Republicans waren der Teufel und Republicans arbeiteten hin auf die neue Weltordnung und so weiter und so fort. Aber dann während der Obama-Ära gab es dann einen großen Wandel und schließlich dann unter Trump, da glaubten dann die ganzen Verschwörungsinfluencer, glaubten die Verschwörungsinfluencer plötzlich, die Republicans seien unsere Rettung. Also die Partei hätte sich irgendwie total geändert und bla bla bla. Und vor allem dann Trump würde uns dann retten mit seinem Geheimteam. Ja. Also man kann schon nachvollziehen, auch wirklich dann mengenmäßig und teilweise forensisch nachvollziehen, wer steuert hier welche Narrative, auf wen geht das zurück. Also, dann, was haben wir hier noch? Hier meint jemand, die Protokolle von Zion, das Fake. Die Protokolle als Fälschung gehen zurück auf Cecil Rhodes. Den Oberimperialisten der Briten. Auch der MI6 hätte mit der Scharfmachung des Islam durch die Muslimbrüderschaft da angefangen. Ja, immer gern Literaturtipps. Also gar noch Muslimbruderschaft gibt es auch bestimmt einiges an Literatur, was ich noch nicht gelesen habe. Also mich würde auch interessieren, hier Urheber Cecil Rhodes. Da würde ich gerne einen Literaturtipp kriegen hier. Hier dann sprach jemand noch über die Bibel. Das heißt ja, die Bibel spricht von Juden der Synagoge Satans. Und so weiter. Und dann geht es irgendwie noch um die. Ja, und es geht im Kommentator letztendlich um diese Khazaren. Also, das ist so diese Khazaren-Theorie, die ja immer wieder mal die Runde macht. Aber die Synagoge Satans war halt so die jüdische Vorstellung, dass das übermächtige Römische Reich damals teuflisch war und halt Leute aus der jüdischen Provinz rekrutiert hatte, so als Verwalter und so. Und diese Verwalter, die seien eben dann den Römern zu nahe gewesen und das sei halt den Juden generell nicht geheuer. Sollte man wissen, ja. Es gab ja diese jüdische Provinz Roms und dann gab es mal einen bewaffneten Aufstand und dann schafften die Römer halt sehr viele Soldaten herbei und hauten dann eben so die Juden kaputt. Und der Rest flüchtete. Also, das war's im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind zurück am Freitag, entweder live oder als Aufzeichnung, je nachdem. Außerdem immer samstags die Aufzeichnung unserer englischen Show mit Jeff Nyquist. Kommenden Wochenende, also diese Woche, ist das Thema Okkultismus und Geheimdienste. Vor allem auch im Zusammenhang hier mit Europa und Russland wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, Sie finden uns unter shop.recenter.com. Alles für Ihren persönlichen Schutz, alles für auch Ihre Freizeit. Vieles ist natürlich dann verwendbar für Ihre Hobbys. Coole Hobbys, so wie Funken oder Schießsport oder was auch immer. Offroading, schauen Sie rein, shop.recenter.com. Wir beraten Sie da auch gerne, wie Sie halt Ihr Budget am besten einsetzen, um halt eben gewappnet zu sein für unruhige Zeiten. Das muss jetzt nicht das Ende der Welt sein, aber je besser man vorbereitet ist, umso eher kommt man da unbeschadet durch so eine Phase hindurch. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ihr Einkauf macht unsere Medien möglich und ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.